Deutschlandfunk Kultur.
Erschossen?
Was?
Erschossen, haben Sie gesagt?
Ja.
Kompressor.
Der etwas andere Kompressor heute. Es ist ein Kommissarkompressor. Sie hören die Titelmelodie zur Krimiserie. Heute vor 50 Jahren, am 3. Januar 1969, ist die erste Folge von Der Kommissar im ZDF gelaufen, mit Erik Ode in der Titelrolle. Und deswegen geht's jetzt bei uns eine Stunde um den Kommissar. Ausgedacht hat sich diese Sendung mein Kompressorkollege Matthias Dell. Hallo.
Hallo.
Warum dieser Kommissarkompressor? Abgesehen vom Datum, ne?
Die erste moderne Krimiserie des deutschen Fernsehens, was man sich angesichts der heutigen Krimi-Schwämme gar nicht mehr vorstellen kann. Man kann auch sagen, weil die ARD dann ein Jahr später darauf reagiert hat, ohne Kommissar, ohne dessen Erfolg gäbe es keinen Tatort. Und es gibt ganz vieles, was heute davon immer noch interessant ist, für Theater von René Polesch oder auch Harald Schmidt Fernsehsendungen. Die Popmusik spielt eine wichtige Rolle und auch der Zusammenhang von Vergangenheitsbewältigung und Unterhaltungsfernsehen, den der Film Kuhlenkamps Schuhe letzten Sommer so schön gezeigt hat, der ist da auch schon angelegt. Also insofern ist das ein großes Thema, was nicht abgeschlossen ist. Und deswegen hat die Planung auch schon sehr viel Spaß gemacht, dieser Sendung.
Und Spaß machen auch unsere Gesprächspartnerinnen und Partner heute. Wir sprechen gleich noch weiter. Dann ist da Ilona Grübel, die hat damals mitgespielt im Kommissar und findet, der zeigt Wohlfühl-Entspannungskriminalität. Ganz anderes hartes Thema am Kommissar-Set haben sich Opfer und Täter der NS-Zeit getroffen. Darüber sprechen wir mit der Dokumentarfilmerin Regina Schilling. Außerdem erklärt uns der Sexfilm-Festival-Organisator Christoph Draxtra, warum der Kommissar definitiv Sexfilmfestival tauglich ist. Und dann haben wir noch Kommissar-Clips für Sie, die sich munter durch diese Sendung ziehen, gebastelt von der Hamburger Künstlergruppe Reproducts. Das sind Stefan Eckel und Stefan Prehm. Ich bin Timo Grampes und freue mich, dass Sie mit dabei sind in diesem Kommissar-Kompressor. Hallo.
Schon eine Spur?
Nein, bei dir?
Der Mörder hat sich aufgelöst in Luft.
Ich werde mich trotzdem um den Fall kümmern.
Ich war's ja. Ich hab sie ja umgebracht.
Daraufhin würde ich ihn auch verhaften.
Wenn es an euch ginge, würde überhaupt keiner mehr frei herumlaufen.
Wenn sie mich verhaften müssen, tun sie es. Obwohl ich die Aufregung nicht verstehe. Der Mann war doch indiskutabel.
Mein Sohn ist kein Mörder.
Dann bleiben wir hier sitzen und trinken und trinken und warten, bis wir es herausbekommen haben.
Sitzen Sie nur da. Das können wir auch. Es ist das, was ich gelernt habe. Ein Leben lang. Da sitzen und schweigen.
Ich glaube, ich habe den Mörder.
Kommen Sie, trinken Sie was.
Nein, ich trinke keinen Sekt, den ein Mörder bezahlt hat.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit einer Stunde zum Kommissar, zur Krimiserie, im gesitteten München gedreht mit Erik Ode in der Hauptrolle. Premiere der ersten Folge ist heute vor 50 Jahren im ZDF gewesen. Matthias Dell, mein Kompressorkollege, der sich diese Sendung hier ausgedacht hat, hat den Kommissar in den 90ern auf Dreisat entdeckt. Was sind denn so die drei Dinge, von denen Sie sagen und damit vielleicht auch die überzeugen, die den Kommissar gar nicht kennen oder zu Spätzuschauern werden wollen? Bäm, das macht den Kommissar echt zu einer Hammerserie.
Also das eine wäre natürlich von heute aus betrachtet, das ist eine alte Welt, so ein Museum der bundesrepublikanischen Geschichte. Und da gibt es so eine Fankultur, die sich auch angeschlossen hat, die über eine Internetseite funktioniert. Die haben auch gemeinsame Reisen zu den Schauplätzen gemacht. Da werden die Schnäpse gezählt, in den Serien die Automarken aufgelistet. Da wird praktisch die alte Bundesrepublik kartografiert. Und das ist für die Erinnerung sehr wichtig.
Also Retrofaktor ist das eine und des Weiteren?
Das zweite, vielleicht auch wichtigste ist, dass es eben nicht nur so ein Museum ist, sondern dass es auch offen ist, immer wieder neu gelesen zu werden, weil das eine merkwürdige Mischung war. Auf der einen Seite eben der Autor Herbert Reinecker, ein überzeugter Nazi, der sich dann in der Bundesrepublik irgendwie schon erfolgreich demokratisiert hat und der aber immer noch aus so einer merkwürdigen, sauertöpfischen Moral heraus schreibt und gleichzeitig spielt die Serie ja, obwohl sie die ganze Zeit schwarz-weiß bleibt, um 68 oder nach 68. Also kommt auch ganz viel Jugendkultur da rein. Man kann sich damals nicht vorstellen, dass es gab kein Spotify, es gab kein MTV, es gab kein Formel 1. Da liefen dann plötzlich so Hits, zeitgenössische Hits aus amerikanischer Popmusik im Kommissar, die aber von so einer sauertöpfischen Moral aus der Vätergeneration angeguckt werden. Das könnte man auch eine sehr merkwürdige Form von Cultural Appropriation nennen. Das macht das aber interessant, weil da immer was offen bleibt und weil sich eigentlich widerstrebende Elemente in dieser Serie verbinden.
Was ist denn mit dem Ästhetischen?
Das wäre vielleicht das Dritte, was man sagen könnte. Das war irgendwie so eine Hochzeit des deutschen Produzentenfernsehens. Also Helmut Ringelmann, der Produzent, hat dann nachher auch Derek und so weiter gemacht. Da hat sich was begründet und es war ein unglaublicher Luxus, da zu arbeiten. Die Ausstattung, ganz viel wurde draußen gedreht, anders als beim späten Derek zum Beispiel. Große Regisseure, ein tschechischer Regisseur, Zbyněk Brinich, der vorher in Cannes gelaufen ist, ist eigentlich durch den Kommissar in Deutschland überhaupt auch entdeckt worden, spät, weil der so ganz merkwürdige Sachen gemacht hat mit seinen Schwenks, Zooms und wie der Musik eingesetzt hat. Also eigentlich hat er auch die Bücher so ein bisschen gegen den Strich gelesen. Also da gibt es auch quasi filmkünstlerische Aspekte, die interessant sind und die dann zum Beispiel, auch da kann man die Nachwirkungen bis heute sehen, dazu führen, dass jemand wie Dominik Graf, der das durchaus kennt und zu schätzen weiß, dann eben Matthias Brandt in seiner ersten Polizeiruffolge tanzen lässt, ganz vorsichtig und zaghaft, so wie das Zbyněk Brinich einmal mit Erik Ode gemacht hat.
Dankeschön. Und zur Kommissar-Ästhetik hören Sie dann gleich mehr im Gespräch mit Christoph Drakstra, der den Kommissar gar für Sexfilmfestival tauglich hält.
Woher haben Sie den zweiten Schuh?
Ja, als der Herr Fritsch uns sagte, er habe den Wagen gesehen und den Toten,
da war bei uns in gewisser Hinsicht der Teufel los. Ich bin gleich losgegangen und da fand ich den zweiten Schuh.
Aber Sie können doch nicht diese Schuhe behalten.
In meiner Verwandtschaft sind eine Menge Leute gestorben. Aber was kein Mensch haben wollte, waren die Schuhe. Es zieht einfach niemand die Schuhe eines Toten an.
Sie können doch nicht diese Schuhe behalten. Das sind doch Beweisstücke.
Beweisstücke? Die beweisen doch höchstens, welche Schuhgröße der Verstorbene gehabt hat.
Und mir hat es nichts ausgemacht, die Schuhe von einem Verstorbenen zu tragen. Und jetzt wird man noch die Pilzsuppe kalt.
Christoph Drakstra findet, der Kommissar ist verdammt sexy stuff. Und er muss es wissen, denn er organisiert den Hofbauer-Kongress, der jetzt gerade wieder in Nürnberg läuft. Da geht es um den deutschen Sexfilm. Dafür steht auch der Hofbauer im Kongress. Ernst Hofbauer ist Schöpfer der Schulmädchen-Report-Reihe und auch sein Werk Wenn die prallen Möpse hüpfen soll und darf hier natürlich nicht unterschlagen werden. So, aber was macht denn bitteschön den Kommissar jetzt sexy, Herr Drakstra?
Sexy am Kommissar ist, dass die Serie versucht, sehr, sehr zeitgeistig zu wirken. Also man hat, glaube ich, schon die Idee gehabt, man muss jetzt nach den Krimiserien in Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt, sage ich mal, eher onkeliges Format waren. Und man hat sich sehr stark an britischen Vorbildern orientiert. War, glaube ich, schon die Idee, dass man in diesem Fall versucht, den aktuellen Zeitgeist einzufangen. Was natürlich 1969 bis 1976, den Zeitraum, über den die Serie produziert und ausgestrahlt wurde, eine sehr bewegte Zeit war, was sich auch in den Stoffen niederschlägt.
Wie genau? Haben Sie ein Beispiel für uns?
Ja, also ich habe jetzt, um mich auf dieses Gespräch einzustimmen, gestern eine Folge gesehen, Die Tote im Park von 1972, inszeniert von Wolfgang Staudte, der auch viel fürs Kino gedreht hat und dann zum Beispiel durch Auftragsarbeiten für Der Kommissar Schulden abbezahlt hat, die er mit seinen Kinoprojekten angehäuft hatte. Und es geht darin um zwei Schwestern, die nach München kommen vom Land und dort dann als Prostituierte arbeiten. Und eine der beiden wird ermordet, der Vater kommt nach München, der Vater ist ein Lehrer und ist völlig über den Haufen geworfen von der Tatsache, dass seine Töchter als Prostituierte arbeiten. Und da fallen dann Sätze wie, muss ich meinen Moralbegriff korrigieren? Welche Moral gilt eigentlich heute noch? Jedenfalls nicht meine. Und dieser Generationenkampf, also zwischen den Alten, der Väter-Mütter-Generation, die noch den Krieg erlebt haben, die noch die Nazis erlebt haben, und den Jungen, die sozusagen nachgeboren sind und ein Leben unabhängig von all diesen Schrecken und dieser Not führen wollen, ist immer wieder spürbar in der Serie. Also es ist, der Generationenkonflikt ist sehr zentral und sehr häufig herrscht eben von Seiten der älteren Generation großes Unverständnis gegenüber der Jugend. Und die Serie selbst ist in ihrem ganzen Habitus ziemlich konservativ ausgelegt eigentlich. Also man wollte, glaube ich, schon sozusagen dem bürgerlichen Zuschauer einen Blick in diese zeitgeistige neue Welt offenbaren, aber trotzdem ihn nicht zu sehr verstören. Das heißt, die Darstellung der Subkultur und der Jugendkultur in der Serie wirken heutzutage oft ein bisschen unfreiwillig komisch, weil man dann doch genug andere Dokumentationen dieser Sub- und Jugendkultur aus anderen Filmen kennt.
Erzählen Sie uns ein Beispiel aus dem Bereich des Unauthentischen.
Naja gut, es ist zum Beispiel interessant, dass es gibt eine Folge, in der es um Marihuana geht. Und Marihuana wird in dieser Folge dargestellt wie ein hartes Rauschgift, also wie Heroin. Es wird, glaube ich, auch sogar suggeriert, dass man es auch spritzen könne, nicht nur rauchen. Und es wird also wie ein Teufelszeug gezeigt. Das wirkt natürlich aus heutiger Sicht sehr, 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 sehr charmant, sage ich mal. Sehr, sehr merkwürdig auch.
Erleben Sie Marihuana in sämtlichen Aggregatzuständen? Genau. In der Serie Der Kommissar. Sie haben gesagt, das fand ich ganz schön irgendwie, um mich auf dieses Gespräch einzustimmen, habe ich Die Tote im Park geguckt. Und Sie haben von ästhetischen Merkmalen gesprochen. Was ist denn eigentlich mit Musik in der Serie? Scheint mir doch auch eine ziemlich markante Sache zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also Musik und Kamera sind das, was die Serie auch heute noch recht modern wirken lässt. Man hat die Serie bewusst, obwohl zu dem Zeitpunkt Farbfernsehen in Deutschland schon eingeführt war, seit 2 Jahren hat man bewusst diese Serie in Schwarz-Weiß produziert. Sie ist oft sehr, sehr stylisch fotografiert und was den Musikeinsatz angeht, so haben viele Folgen ein eigenes Titelthema. Also ein Lied, das immer wieder auftaucht oder in Schlüsselszenen auftaucht und es sind auch aktuelle Pop- und Rocksongs der Zeit. Zum Beispiel Die Tote im Park gestern findet so statt zu einem Song von Janis Joplin. Also diese Musik ist immer wieder sehr präsent und ist auch oft so ein melancholisches Element in den einzelnen Filmen und man kann ja tatsächlich die einzelnen Folgen als einzelne Filme begreifen, da sie ja in sich abgeschlossen sind und da hat oft jede Folge eben ihr eigenes Leitthema, ihr eigenes musikalisches.
Jetzt muss ich Sie das natürlich fragen, als denjenigen, der für den Hofbauer-Kongress verantwortlich zeichnet, wie ist denn das mit dem Sex in Der Kommissar?
Ja, Sexualität ist in der Serie oft ein Quell des Übels, sage ich mal. Es heißt sehr oft von weiblichen Figuren in der Serie, jungen weiblichen Figuren, die ermordet wurden, sie war anders. Und der Satz könnte dann weitergehen, sie war anders, deshalb musste sie sterben. Also es ist immer so ein bisschen die Suggestion, dass diese zügellose Sexualität, die da eben mit den 68ern dann in der Gesellschaft angekommen sei, dass die einen zerstörerischen Effekt hätte und die Jugend gefährdet. Was auch nicht überrascht, da Herbert Reinecke war ja ein Fließbandautor, der hat auf einem Landhaus die meisten seiner Drehbücher geschrieben, hat die komplette Serie geschrieben, Der Kommissar, und Herbert Reinecke war sehr, sehr konservativ. Er hat ja auch eine sehr zweifelhafte Vergangenheit, da er in den 30er Jahren Redakteur der Zeitschrift der Hitlerjugend war. Was dann später auch dazu geführt hat, natürlich, dass jetzt Serien wie Der Kommissar oder Derek, die er eben beide geschrieben hat, einen etwas zweifelhaften Ruf genießen. Wobei man aber auch sagen muss, dass er das Bürgertum gehasst hat. Also man hat in Der Kommissar sehr, sehr viele Folgen, die angesiedelt sind, so im Münchner Großbürgertum, in Grünwald, in deren Villen. Und der Konsens, der Tenor ist immer, dass sozusagen dieses Bürgertum noch weit degenerierter und noch weit grausamer ist als das Kleinbürgertum oder das Proletariat. Und deswegen sind sozusagen die größten moralischen Verkommenheiten dann doch eigentlich in diesen schönen Grünwalder Villen zu finden und gar nicht so sehr unter den kleinen Leuten. Das ist sozusagen das dezent sozialistische, sozialdemokratische Element der Serie, was dann so ein bisschen wiederum diesen Konservatismus auf der sexualethischen Ebene, sage ich mal, ein bisschen aushebelt.
Der Sex wird jetzt aber nach meinen Eindrücken, jedenfalls nach meinen bisherigen Eindrücken aus der Seriensichtung, nicht wirklich in Bildern zelebriert, oder? Also der auf der Alm gibt's Chor-Sünd-Faktor und Schulmädchenreport-Faktor ist gering in Der Kommissar, ne?
Nein, also das ist sicherlich auch auf die Zensurbeschränkungen zurückzuführen, denen damals das Fernsehen noch unterlag. Das war ja auch der Grund für den enormen kommerziellen Erfolg dieser Sexwelle im Kino, dass man eben dadurch im Kino Sachen zeigen konnte, die das Fernsehen nicht zeigen konnte. Das heißt also, der Sexfilm war letzten Endes die letzte Zuflucht des kommerziellen Films vor dem Konkurrentfernsehen.
So, jetzt kann es doch eigentlich kein Zufall sein, dass heute am Tag des Kommissargeburtstags in Nürnberg Ihr 18. Hofbauer-Kongress beginnt. Also das Filmfestival, das Sie mitorganisieren und das dem deutschen Sexfilm einen Raum gibt. Würde der Kommissar folglich da jetzt reinpassen oder nicht? Hörte sich ja eher an, als sei das nicht der Fall.
Doch, doch. Also was Sitte und Eros in der BRD der 70er angeht, ist der Kommissar doch schon sehr aufschlussreich. Und sei es auch nur, um zu verstehen, wie hat man sich in den Fernsehredaktionen damals vorgestellt, dass der Durchschnittsbürger umgeht mit Sexualität und Erotik.
Abgründe. Nichts als Abgründe. Christoph Dragstra, Filmhistoriker und Kurator, war das über die Ästhetik, die An- und Auszüglichkeiten in Der Kommissar. Danke fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
Wo hat man sie gefunden?
Anaisa.
Sie lag im Gras. Es sah so aus, als würde sie schlafen.
Wenn sie so sterben, sehen sie nicht aus, als ob sie schlafen. Zu viel genommen. Sie hat zu viel genommen.
Nein, sie wurde erschossen.
Sie sah glücklich aus.
Aber es muss doch über Geld gesprochen worden sein.
2000 Mark hätten wir dafür kriegen sollen.
2000 Mark?
Mehr nicht.
Davon hätten wir einen ganzen Sommer leben können.
Rechnet ihr nur in Sommern?
Und was würdest du tun?
Die ganze Bagage verhaften. Und wenn ich die rannehme, dann kommt was dabei raus.
Junge Leute, die führen einfach so eine Art von Sonderleben. Sie haben eben andere Realitäten als unser einer.
Es war doch nur ein Spaß. Es sollte nur ein Spaß sein.
Seid ihr euch gar nicht klar geworden, dass ihr ein Verbrechen begehen würdet?
Ich weiß nicht. Irgendwie haben wir da eine Grenze überschritten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Kommissarin Bredol.
Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger, fordert für das Humboldt-Forum einen Ort der Stille. Besucher würden sehr viele Informationen über die Zeit des Kolonialismus bekommen. Es sei wichtig, daneben einen Ort zu schaffen, der eigene Gedanken und Reflexion zulasse. Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss wird vor allem ethnologische und asiatische Kunst zeigen. Viele Werke stammen aus der Kolonialzeit. Als positives Beispiel für die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte nannte Patzinger eine Statue des Berliner Künstlers Sun Ko Kang. Sein Entwurf sieht eine schwarze Flagge auf Halbmast vor, deren untere Hälfte im zentralen Treppenhaus des Humboldt-Forums stehen soll. Die obere Hälfte soll im afrikanischen Viertel im Berliner Stadtteil Wedding zu sehen sein. Der Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, fordert die Rückgabe des Gemäldes Blumenvase von Jan von Heusem. Es soll im Besitz einer deutschen Privatsammlung sein. In den Uffizien hat Schmidt eine Schwarz-Weiß-Kopie des Werkes aufhängen lassen, auf der in roten Buchstaben Rubato, gestohlen, steht.
Leopold, der Großherzog der Toskana, hat das Bild 1924 für den Palazzo Pitti gekauft. Das war die Zeit, als die Galleria Palatina entstand. 1940 wurde sie wie der ganze Palast evakuiert. Und dann haben die deutschen Truppen auf dem Rückzug das Bild in die Nähe von Bozen gebracht. Von da kam das Bild nach Deutschland und die Spuren haben sich verloren.
Trotz zahlreicher Aufforderungen des italienischen Staates sei das Werk noch nicht zurückgegeben worden. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem Fall. Eike Schmidt hat Deutschland aufgefordert, die Verjährungsfristen für Beutekunst abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass gestohlene Kunstwerke zu ihren legitimen Besitzern zurückkehren können. Der Louvre in Paris hat im Jahr 2018 einen Besucherrekord erzielt. Zum ersten Mal kamen mehr als 10 Millionen Menschen in das ohnehin meistbesuchte Museum der Welt. Die meisten Besucher waren aus den USA, gefolgt von Gästen aus China. Die Hälfte der Besucher ist jünger als 30 Jahre alt.
Deutschlandfunk Kultur.
Eine Stunde zum Kommissar hören Sie bei uns zur legendären Krimiserie. Heute vor 50 Jahren, am 3. Januar 1969, ist im ZDF die erste Folge gelaufen, 1976 die letzte. Alle Folgen eint, es sind Todesnachrichten zu überbringen. Und das Überbringen der Todesnachricht im Kommissar, das hat, ja, das kann man sagen, so ein bisschen Popkulturgeschichte geschrieben, weil da unterschwellig sehr vieles drin steckt, wie ihn Matthias Dell jetzt veranschaulicht.
In 30 Jahren habe ich nicht gelernt, schlechte Nachrichten zu überbringen. Mir wird jetzt noch flau im Magen, also das machst du, Robert.
Ich mach schon, Chef.
Mit dieser Szene aus der ersten Kommissarfolge beginnt ein 4-minütiger Clip, den die Künstlergruppe Reproducts 1994 gemacht hat. Mit zwei Videorekordern wurde das zentrale Moment der Kommissarserie herausgearbeitet. Die Überbringung der Todesnachricht an die Hinterbliebenen.
Eva Tam ist ermordet worden.
Ermordet?
Sagten Sie ermordet?
Ja, er ist erschossen worden, heute Morgen gegen 4 Uhr.
Die Redundanz ist mehr als ein Witz. Das Beständige in Frage stellen, das Wiederkehrende nicht glauben können. Das alles weist auf den Drehbuchautor Herbert Reinecker, der seine Figuren so sprechen lässt.
Kriminalpolizei.
Kriminalpolizei?
Ja.
Schatz, wem wollen Sie denn? Hier ist bei Dr. Steiner. Dr. Steiner ist nicht da. Ich bin die Wirtschafterin.
Ja, wir kommen hier gerade von Dr. Steiner. Er ist tot.
Was?
Reinecker hatte in der Nazizeit Karriere als Journalist gemacht, war mit der Waffen-SS im Osten im Krieg und die 2009 erschienene Biografie Reineckerland legt nahe, dass er dort auch schuldig geworden ist an Kriegsverbrechen. Reinecker selbst hat sich, wie viele andere, dazu zeitlebens nicht konkret geäußert. Aber er hat sich dennoch mitgeteilt. Der Todesbotenfilm zeigt, wie etwas gesagt wird, über das nicht geredet werden kann. Über den Tod, über die Schuld.
Ja, so hätte ich es auch sagen können.
Was ist denn? Wirklich sehr schuldig. Die Wirtschafterin ist ja nicht verheiratet mit ihm.
So ist im Kommissar das Schweigen über die deutsche Schuld archiviert. Und wird durch den Clip von Reproducts zu popkulturellem Spielmaterial. Auch weil die Variationen der immer gleichen Dialoge so faszinierend theatral sind. Keine Hauch dramatischer als Lilli Palmer, die in einer Folge eine Mutter spielt.
Erschossen.
Ja, ihre Tochter wurde erschossen. Von der anderen Seite der Isar.
Erschossen.
Der Theatermacher René Polesch verwendet und bearbeitet das Todesbotenmaterial dann 2005, 2006 in zwei Inszenierungen. Die zweite heißt:
Wann kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen, was ich brauche, allein mit meinem guten Aussehen?
Und wird von Harald Schmidt 2006 entdeckt.
Also es ist der Titel des Stückes, was ich am Wochenende gesehen habe.
Ach so.
Ja, von René Polesch in Stuttgart, Staatstheater.
Schmidt ist so begeistert, dass er die Reinecker-Dialoge aus dem Polesch-Stück umstandslos in seine Sendung einbaut.
Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht da. Erschossen?
Und später selbst in Polesch-Arbeiten mitspielt. Die Kunst geht merkwürdige Wege. Weil Reinecker seine eigene Verwicklung in die NS-Zeit nur zweifelnd thematisieren kann, erfindet er einen absurden Dialog. Der wird durch den Kurzfilm von Reproducts gewürdigt und führt dazu, dass Harald Schmidt am Ende seiner Fernsehkarriere das Theater neu entdeckt und die Fragen über die deutsche Vergangenheit nicht verstummen.
Sie sagten doch erschossen.
Nein.
Ja, aber meistens halt doch erschossen. Also, das Überbringen der Todesnachricht im Kommissar in der Krimiserie, das halten wir fest, das lässt sich interpretieren als etwas Größeres, als etwas, in dem man die Vergangenheit des Drehbuchautors, des Waffen-SS-Mannes Herbert Reinecker wiederfinden kann. Es geht um Schuld, der Kommissar als Spiegel nationalsozialistischer Vergangenheit. Und darüber möchte ich mit Regina Schilling sprechen. Sie ist Filmemacherin und hat die Kritikerinnen und Kritiker reihenweise verzückt mit ihrer Doku Kuhlenkampfs Schuhe, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt, wie denn eigentlich die Traumata aus der Zeit des Nationalsozialismus verarbeitet bzw. ja gerade nicht verarbeitet worden und tabu gewesen sind im Nachkriegsdeutschland. Und sie erzählt das anhand der Biografie ihres Vaters und von drei Showmastern, Peter Alexander, Hans Rosenthal und Hans-Joachim Kuhlenkampf. Tag, Frau Schilling.
Guten Tag.
Das heißt, Sie haben sehr viel recherchiert im Showbiz, in Promi-Biografien. Wie ordnet sich die Biografie von Herbert Reinecker da ein, der alle Drehbücher vom Kommissar verantwortet hat, sowie auch die von Derrick?
Ja, also bei Herbert Reinecker finde ich ja noch mal abgesehen von seiner SS-Mitgliedschaft beachtlich, dass er Hauptschriftleiter der Jugendorgane Propagandahefte war, nämlich der PIMF und Junge Welt, das also Hitlerjugend-Propagandablatt, und noch im April 1945 einen letzten Leitartikel schrieb und Durchhalteparolen und so weiter und so fort. Dann aber erstmal abtauchen muss und keine Arbeit bekommt, also die Entnazifizierung aber irgendwie also schafft, da durchzukommen. Und dann eben, klar, also seine Schuld, das ist jetzt so die These, dass er die da verarbeitet. Die Frage ist, ob er das wirklich tut oder ob er das eben auch ausblendet und das alles ganz unbewusst ist. Und was ich jetzt so spannend fand, Sie haben ja da einen Satz von Lilli Palmer drin, erschossen. Lilli Palmer, jüdisch, in den 50er Jahren wiedergekommen, mit 1833 emigriert, um ihr Leben zu retten, kommt wieder aus finanziellen Notlagen in Hollywood und arbeitet mit Reinecker. Und diese Gemengelage, da fragt man sich natürlich, das habe ich mich eben oft beim Recherchieren gefragt, haben die irgendwann abends beim Glas Wein oder Bier darüber gesprochen? Was hat wer wann gemacht? Und meine Vermutung ist nein.
Also wenn ich mir das vorstelle am Set, dann könnte die Stimmung in meiner Fantasie jedenfalls mitunter recht bleiern sein.
Ja, es sei denn, also Lilli Palmer erzählt das in ihrer Autobiografie Dicke Lilli, gutes Kind. Da schreibt sie auch, dass sie sich anfangs immer gefragt hat, was hat der Kellner hier gemacht, was hat der da gemacht? Und dann hat sie sich irgendwann gesagt, das hat keinen Sinn, ich muss das einfach komplett ausblenden. Und dann kann man wahrscheinlich auch lustig sein und Späße machen. Und es ist einfach, ja, nicht existent. Ich weiß es nicht, vielleicht gab es keine andere Möglichkeit. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen, weil gerade so ein Reinecker und eine Palmer, ja, das wäre, das ist dann 10 Jahre, 54 ist sie zurückgekommen. Das ist ja nicht so viel Zeit, die da vergangen ist. Ne?
Und das ist ja nicht die einzige Begegnung gewesen am Set von der Kommissar zwischen, ja, Mitwirkenden der NS-Zeit, ja, und solchen, die während der NS-Zeit im, ja, Exil gewesen sind. Ja. Da ist zum Beispiel Kurt Bois auch noch interessant, ebenfalls Schauspieler, ebenfalls aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrt, hat mehrfach beim Kommissar mitgespielt. Was für eine Geschichte steckt hinter ihm?
Ja, das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Also Kurt Bois war bis zu dem Moment, wo er eben emigrieren musste, auch 33, war er genauso bekannt wie Heinz Rühmann, fast derselbe Jahrgang. Schauspieler, genialer Komödiant, Kabarett und so weiter. muss fliehen, geht nach Amerika, fasst da nicht wirklich Fuß, kommt 1950 zurück und denkt, es kann hier weitergehen und hat mit Fritz Kortner dann Theater gespielt und ab und zu eben Fernsehrollen. Aber überlegen Sie sich, was für ein Megastar Heinz Rühmann wurde und was mit Courtois passierte. Und die sind so ganz merkwürdig miteinander verbunden. Also Courtois hatte damals die Rolle von Die drei von der Tankstelle, mit der Heinz Rühmann berühmt wurde, abgelehnt, weil er die Ufer nicht mochte. Dann hat ja Wenders diese großartige Szene mit Courtois gedreht. Courtois sucht den Potsdamer Platz 1989 in Der Himmel über Berlin. Dann soll er 4 Jahre später nochmal mitspielen in Weiter Ferne so nah, stirbt kurz vorher. Und Wim Wenders fragt Heinz Rühmann. Und so ein Rühmann hat dann auch für mich so ein rätselhaftes, melancholisches, auch eigentlich in diesem Liebsein auch verschlossenes Gesicht, wenn ich mir überlege, was der Rühmann dann wiederum erlebt hat im Dritten Reich. Der hat die Goebbels-Kinder inszeniert, Geburtstagsfilm für Goebbels, und weiß hinterher, sind alle von den Eltern umgebracht worden. Seine Frau ist von den Russen vergewaltigt worden und er musste dabei zuschauen und. Also alle diese Dinge habe ich recherchiert und...
Und die stecken ja auch im Kommissar drin. Also wenn man hinschaut, eine Menge Geschichten. Mein Kollege Arno Wittmann hat über den Kommissar in der Berliner Zeitung geschrieben, dass die große Frage der Serie im Prinzip gewesen ist, wie kommt das Böse in die Welt? Wie gegenwärtig ist denn diese Frage eigentlich noch mit Blick auf die NS-Vergangenheit? Welche Verhandlungsräume bieten Film und Show bis heute im Vergleich zur Kommissarzeit 1969 bis 76?
Ja, ich glaube ja, dass sich also die heutigen Krimis natürlich sehr, sehr stark an den amerikanischen Vorbildern orientieren. Darum finde ich das schwierig, jetzt da nach der NS-Vergangenheit zu suchen. Was ich aber schon glaube, ist, dass Shows wie Dschungelcamp oder hier Joko und Klaas, also da geht es immer darum, den Adrenalinspiegel hochzujagen, ja, weil das Leben ja jetzt alles irgendwie hier sehr unkompliziert und sehr leicht und übersättigt ist, während eben damals in Shows es darum ging, die Leute zu beruhigen. Also jetzt ist das Gegenteil der Fall, ja. Aber es gibt natürlich jede Menge Filmemacher, die davon nach wie vor total geprägt sind und die das umtreibt, wie ein Christian Petzold oder so, der das eigentlich in allen seinen Filmen thematisiert. Auch so also eine ähnliche Generation wie ich. Das sehe ich natürlich. Aber ich sag mal, ich glaube, dieses Verdrängen und unter den Teppich kehren, gut, die Zeiten sind ja tatsächlich vorbei.
NS-Schuld und Trauma in Film und Show bis nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie im Speziellen natürlich im Kommissar. Dazu Regisseurin Regina Schilling. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wie es am Set vom Kommissar so war, das erfahren Sie von einer, die mitgespielt hat, in wenigen Minuten im Kommissarkompressor im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bin Kriminalkommissar Keller.
Sie bleiben doch heute Nacht hier. Sie müssen hier bleiben.
Hatten wir das nicht so verabredet?
Ja. Sagen Sie nur, was Sie brauchen.
Ja, ich brauche nichts weiter.
Nichts? Na, hören Sie mal, nichts.
Kann sein. Kann aber auch nicht sein.
Chef, ja? Sehen Sie sich den Mann doch an. Der war es.
Weißt du, Walter, du kennst mich ja. Ich warte immer auf den Punkt, wo ein Fall anfängt, mir Spaß zu machen.
Geben Sie es zu! Aber nein, nein!
Schluss, Robert.
Ja, Sie sind ja bei der Mordkommission.
Ja, ja, aber...
Schluss jetzt, Harry.
Und jetzt stehe ich hier und wische sein Blut ab. Das Blut hier, das ist die Wahrheit.
Sie sind im Deutschlandfunk Kultur im Kommissarkompressor. Eine Stunde zur Krimiserie senden wir heute für Sie, denn genau heute vor 50 Jahren lief die erste Folge von Der Kommissar. Wir sprechen gleich mit einer, die mitgespielt hat, die auch schon mit Gene Hackman und Matt Dillon gespielt hat in Hollywood. Und im deutschen Fernsehen ist sie unter anderem noch in der Schwarzwaldklinik lange dabei gewesen als Dr. Katharina Gessner. Ilona Grübel gleich im Gespräch, doch zunächst ein kleines Kommissar Schmankerl, das Ihnen erzählt, wie die Serie so mit und über Frauen gesprochen hat.
Hallo, Robert? Ja, Rehbein, ich bitte dich, hör auf.
Ja, Rehbein, sein liebes Mädchen.
Ach, Harry, ich habe richtig ein bisschen Angst.
Angst?
Ja, vor meiner Frau.
Ja, gerade hochintelligente Männer haben ja oft seltsame Beziehungen zu Frauen.
Sind Sie nicht verheiratet?
Mit einem Mann, der auch ein billiges Dienstmädchen haben wollte.
Ja, aber wenn die Füße warm sind, dann ist der ganze Mensch warm.
Du bist dumm, aber lieb.
Ach, du.
Hallo, Frau Grübel.
Hallo, Herr Krampitz.
Ich hoffe, Sie sind am Set pfleglicher behandelt worden, als man mit Frauen in der Serie gesprochen hat.
Also, ich will Ihnen eins sagen.
diese Haltung, die da eben in dem Einspieler zum Vorschein kam, die war ja nicht nur beim Kommissar so, das war die Haltung. Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum irgendwann dann die Frauenbewegung sich aus der 68er-Bewegung herausentwickelt hat. Das war normal.
Macht's das besser?
Ist das eine ernsthafte Frage?
Halb.
Nein, es macht es nicht besser. Ich möchte nur dem Eindruck entgegenwirken, als wäre das etwas
kommissarisch-spezifisches
gewesen.
Kommissarisches, ja.
Ja, so war es. Ja, so erschreckend das klingt, aber so war es.
Also auch am Set?
Am Set fand ich, hab's anders empfunden. Also ich hatte das Gefühl, ich habe so mit einer gediegen, humorvollen Herrenriege zu tun. Und Erik Ode war humorvoll und jovial. Und was mir damals sehr angenehm war, ich war 17, er hatte eine Herzlichkeit und eine Wärme und war nicht so, naja, heute würde man sagen, so narzisstisch im Umgang.
Der
ja.
Hauptdarsteller, der genau. Kommissar.
Mhm. Genau.
Nun haben wir ja schon rausgearbeitet in dieser Sendung, Frauen sind im Kommissar oft dann zum Opfer geworden, wenn sie gesündigt haben. Und gesündigt haben sie in der Regel, wenn irgendwas mit Sex ins Spiel kam. Ja, Sie haben ja in mehreren Folgen mehrere Rollen gespielt, unter anderem auch eine Prostituierte. Fühlten Sie sich als wandelndes Klischee oder hatten Sie einen echten Spielraum mit den Figuren?
Ich konnte im Rahmen dessen, was die Rollen vorgaben, fühlte ich mich ziemlich frei. Ja, und mit der Prostituierten, wenn ich die Folge richtig in Erinnerung habe, war es ja da so, dass zwei Schulmädchen sozusagen aus Abenteuerlust selber auf die Idee kamen, sich mit deutlich älteren Herren zu vergnügen. Ich habe die Folge lang nicht gesehen, korrigieren Sie mich.
Wobei Sie natürlich auf die Idee kamen, aufgrund der Fantasie des Drehbuchautors.
Ja, nee, es war nicht meine persönliche.
Ganz von selbst nein. Auf die Idee.
Ja, also ich spreche jetzt aus der Perspektive der Rollenfiguren.
Wir haben in der Sendung auch schon gesprochen über die Begegnung von Mitmachern in der NS-Zeit und von Opfern, von Schauspielern, die aus dem Exil zurück nach Deutschland gekommen sind nach Ende des Zweiten Weltkrieges und die da am Set aufeinander getroffen sind. Wie haben Sie dieses Zusammenwirken am Set erlebt? Ist das ein Thema gewesen?
Ich war 17 und ich hatte von der NS-Vergangenheit des Autors zu dem Zeitpunkt keine Ahnung. Ich hatte von der NS-Vergangenheit eine Ahnung, aber was Reinecker während des Kriegs gemacht hat, das habe ich deutlich später, ich würde mal sagen, Mitte der 70er Jahre. Ja, was heißt erfahren? Habe ich mich drüber informiert. Ja. Das heißt, ich saß oder stand an dem Drehort und war damit beschäftigt, dass ich das auf die Reihe kriege, was ich zu tun hatte als Schauspielerin und habe mich um die politische Vergangenheit der Mitspieler nicht gekümmert. Ich weiß, das ist nicht sehr reif, aber so war's.
Was würden Sie sagen? Was hat der Kommissar für die deutsche Fernsehgeschichte bedeutet?
Also aus meiner Perspektive war das so eine gemütliche, bürgerliche, ganz unbedrohliche Form von Kriminalität, die da abgehandelt wurde. Schöne Häuser, schöne Menschen, schön ausgestattet. Das war so eine Wohlfühl-Entspannungskriminalität, die völlig unbedrohlich war.
Wohlfühl-Entspannungskriminalität. Das ist ein schöner Ausstieg für diesen Kommissar-Kompressor heute. Vielleicht irgendwann im Duden zu finden. Wohlfühl-Entspannungskriminalität. Frau Grübel, vielen Dank fürs Gespräch und diese Wortneuschöpfung.
Es war mir ein Vergnügen, Herr Krampes.
Wiederhören.
Tschüss.
Ja, und das war der Kommissar-Kompressor. Eine Stunde zur Krimiserie, die heute vor 50 Jahren Premiere hatte. Und diese ganze Sendung finden Sie natürlich unter anderem unter deutschlandfunkkultur.de/kompressor. Und unter Kompressor in ihrer DLF-Audiothek. Ich bin Timo Grampes und hab noch einen.
Warum bleibst du denn immer nur da? Ich behandle dich doch wie einen Hund. Priegel kriegst. Ja.
Herr Tolke.
Such nur einen Anlass. Dann schlägt er uns wieder.
Vielleicht nicht. Vielleicht heute nicht.
Irgendwann schlägt er uns tot.
Grete!
Was ist denn, Vater?
Stell mal das Radio an.
Vater!
Lada? Lada!